Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ayurveda Seelengold. Und heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge für euch, denn heute habe ich einen Gast mitgebracht. Mein allererster Gast in meinem Podcast. Und ich bin so glücklich und stolz, sie hier zu haben. Die Ricarda ist heute bei uns. Und ja, Ricarda habe ich kennengelernt. Nee, erst noch Ricarda, sag einmal ganz kurz Hallo, dass alle einmal deine Stimme mal kurz hören können.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch so sehr. Und bevor du dich gleich selbst vorstellen kannst, erzähle ich ganz kurz, warum du heute hier bist oder wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns in der Into Being Philosophie World von Dana Schwand kennengelernt. Ricarda ist nämlich ebenfalls Coach, Into Being Coach. Ricarda hat noch ganz, ganz andere tolle Ausbildungen gemacht. Da kann sie euch noch ein bisschen was erzählen. Aber unter anderem ist sie Into Being Coach, hat die gesamte Ausbildung bei Dana Schwand absolviert, so wie auch ich. Und bewusst haben wir uns dann erst kennengelernt in dem ja, Mega-Business-Aufbaujahr, was dann danach kam, Evolve. Da sind wir nämlich ein ganzes Jahr lang zusammen durchgegangen mit Dana und einer wundervollen Gruppe an Frauen und ja, sind so gemeinsam unsere ersten oder nächsten oder weitere Business Steps gegangen und wurden dann, als wir ein wunderschönes Retreat am Tegernsee offline genießen durften, als Buddies gematcht. Und das war so, ja, für mich so ein ja, so Gefühl, so ein Perfect Match, weil ich staune immer wieder, was wir für wie viele Ähnlichkeiten wir haben in unseren bisherigen Wegen, was wir vorhaben, wo wir gerade so stehen. Von daher ist da ein ganz toller Austausch auch entstanden. Wir konnten uns gegenseitig toll supporten, unterstützen, halten, motivieren, inspirieren. Und ich glaube, das hört nicht auf. Und da ist sie, die Ricarda. Ja, dann
Ja.
stell dich gerne einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Ja.
Sehr gerne. Ja, das kann ich erstmal nur zurückgeben. Ich bin auch so, so dankbar für unser Match und dass wir uns so auf unserem Weg begleiten. Das ist total schön. Genau, ich bin Ricarda. Ich bin vor allem, würde ich sagen, Mama von zwei Kindern. Ich bin Coach. Ich habe einen pädagogischen Hintergrund, den versuche ich auch in meine Selbstständigkeit mit einzubringen. Und ja, habe da ganz unterschiedliche Themenbereiche sozusagen, die ich in meiner Arbeit zusammenbringe. Und ich, ja, freue mich, da heute mit dir im Gespräch auch ein bisschen was einfließen lassen zu können.
Ja, vielen Dank. Ja. Ich bin auch total gespannt, wo uns die Reise heute so hinführt, weil so an Ideen wird es uns nicht ausgehen. Ich glaube, da können wir ganz viele Podcast-Folgen hier eigentlich holen. Und ja, mal gucken, wo uns unsere Reise heute hinführt. Ich möchte erstmal, bevor wir jetzt auf nochmal auf das Coaching so näher eingehen und auf unsere Wege und was du gerade so machst, würde ich gerne mal kurz einen Step zurückgehen. Ich weiß ja, dass du auch eine Ayurveda-Vergangenheit hast. Nee, nicht nur Vergangenheit, auch eine Ayurveda-Gegenwart und Zukunft. Und ja, wir sind ja hier am Ayurveda-Podcast, von daher kann ich es auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen, weil meine Hörer und Hörerinnen sind da ja auch sehr, sehr interessiert. Und ja, du hast mir erzählt, dass du auch eine Ayurveda-Ausbildung genossen hast und dass ja auch dein Weg zu Dana und letztendlich auch in die Into Being World und in unser Zusammenführen eigentlich auch über den Ayurveda erstmal ging, ne? Wie ging das da los oder wie bist denn du da in die Ayurveda-Welt reingerutscht?
Ja, also genau, Ayurveda hat mich, ich glaube, ursprünglich bin ich da reingerutscht über das Yoga. Genau, ich habe Yoga gemacht, lange, sehr, sehr gerne. Und darüber, dass meine Yoga-Lehrerin viel auch aus dem Ayurveda mit reingebracht hat und so ein bisschen erzählt hat und so, bin ich da auch schon mal so, ja, ganz langsam in Kontakt gekommen, weil ich habe erstmal angefangen, Yoga zu machen, weil ich Rückenschmerzen hatte. Also ich glaube, sowas ganz Klassisches. Und dann bin ich immer tiefer darüber eingestiegen, in Kontakt aufzunehmen mit meinem Körper und die Philosophie dahinter viel mehr zu entdecken. Damit hat eigentlich der Weg auch zum Ayurveda begonnen. Und sie hat dann schon von den Doshas erzählt und von ihren Routinen, von Routinen, die ihr helfen. Da waren auch ganz viele Frauen ganz unterschiedlichen Alters, die ihre Themen mit eingebracht haben. Und dann ist sie da immer ganz wundervoll drauf eingegangen. Also das war so mein Weg zum Ayurveda und hat zum Beispiel, genau, das Thema Wechseljahre aufgegriffen und ähnliches. Also all das, was bei den Frauen präsent war, hat sie eben aufgegriffen. Und ich fand die Perspektive, die sie immer wieder auf die Fragen eröffnet hat, so spannend. Und dann bin ich da immer tiefer eingetaucht, genau. Und habe selber eine Ausbildung zum Ayurveda Lifestyle Coach bei der Dr. Jana Scharfenberg gemacht und fand das ganz, ganz toll. Vor allem auch, weil ich bei mir eben auch unterschiedliche Disbalancen festgestellt habe, einfach bestimmte Herausforderungen immer mal wieder in meinem Alltag. So was Klassisches. Zum Beispiel habe ich gemerkt, wenn ich abends lange wach bleibe oder noch Serien gucke, die so ein bisschen aufwühlend sind, dass ich dann ganz schlecht schlafen kann. Und dass ich, also dass mein die gesamte Nacht ganz anders verläuft, dass ich morgens sehr kaputt aufwache. Das sind so Kleinigkeiten, die habe ich irgendwann mitbekommen. Und dann habe ich gemerkt, also da haben sich über den Einstieg ins Ayurveda, bei diesen kleinen Dingen in meinem Alltag, haben sich ganz viele Puzzlestücke zusammengefügt. Und plötzlich konnte ich dann verstehen, ah, wenn ich zum Beispiel abends noch eine Serie schaue oder sehr lange wach bleibe, dann wird da ganz viel nochmal in mir aktiviert, quasi
Ja, dann
nochmal
kommt die
viel
Pita-Energie
Feuer.
hoch. Genau.
Genau.
Dosha-Uhr habe ich nämlich auch gerade in der letzten Folge schön erklärt. Und da hast
Ah,
du gleich,
okay.
du fühlst die Uhr schon sozusagen in dir.
Ja,
Ja.
das war wirklich, da konnte ich es total gut dran festmachen. Und das waren dann so die kleinen Dinge, die ich super, das ist ja das Schöne daran, die wir so gut fühlen können und halt auch mit sehr in sehr kleinen, wenig aufwendigen Steps irgendwie auch, da können wir gut gegensteuern,
Ja,
finde ich.
das ist so spannend. Ne? Ich finde, das ist auch so, das steckt so eine Logik dahinter, die eigentlich so die Grundlagen eigentlich so einfach sind. Natürlich kann man es immer, es wird immer komplizierter, immer spezieller, individueller, aber diese Grundlagen, ne? Diese Dosha-Energien im Körper, im Geist, die Zeiten, die Rhythmen, wenn man sich da das Verständnis dazu arbeitet, das Bewusstsein dafür und vor allem das auch, wie du sagst, auch lernen zu erspüren, zu fühlen und das dann so intuitiv wird, ne? Gar nicht mal so nach irgendwelchen starren Plänen oder Konzepten, sondern so, okay, wie geht's mir gerade? Warum geht's mir gerade so? Ich gucke mal auf die
Ja.
Uhr, aha, was kann ich hier erkennen? Was kann ich anders machen? Wie kann ich es optimieren? Ich mache es anders, es wird anders, es geht mir besser. Und also dieser Weg eigentlich durch sich selbst und über sich selbst, ohne dass irgendein anderer da viel tun muss, ne? Das wäre eigentlich vieles oder ja, fast schon das meiste eigentlich in uns selbst ja, optimieren, regenerieren, heilen können. Sehr spannend.
Ja.
Ja.
Na, und da braucht es ja oft gar nicht komplizierte Pläne oder genau irgendwie strikte Strukturen, genau, sondern oft einfach mehr spüren und mehr Selbstanbindung und schauen, wie wirkt das eigentlich auf mich, weil das ist ja auch nochmal so individuell. Da gibt es, ja, das ist ja auch gar nicht pauschalisierbar, je nachdem, welche Energien in einem selbst auch stärker ausgeprägt sind oder weniger stark. Und ja, wir haben da ja unsere ganz, ganz individuellen Reaktionen sozusagen, zum Beispiel auch auf die Jahreszeiten. Also das ist auch was ich seitdem viel mehr spüren kann.
Toll. Also die Doshas sind überall, die sind, ne, in dir, in deinem Bewusstsein, in den Jahreszeiten, in der Uhr und ja auch, wie du auch schon angesprochen hast, ja auch körperlich und geistig zu sehen. Ne? Also dass man das nicht nur auf den Körper, sondern auch unbedingt auch auf den Geist bezieht und auch so merkt, ne, wann Unruhezustände hochkommen. Oder wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, ne, über Peter-Perfektionismus, ne, was wir ja auch auch ganz gut kennen. Und was ich auch sehr spannend finde, wir hatten ja neulich auch mal über deine Prakriti, über deine Dosha-Urnatur gesprochen. Und dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das so herauszufinden, wie es ja auch vielen meiner Kundinnen oder Hörerinnen so geht. Was bin ich denn jetzt eigentlich? Ne, entdeckt man mal das, macht mal hier einen Test, da einen Test und dann kommen noch verschiedene Sachen dabei raus. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, wobei ich auch nicht so ein Fan von diesen Tests bin, weil die auch manchmal diese veränderlichen Merkmale eben erfassen, ne? Und nicht diese Urnatur, diese unveränderlichen Merkmale. Und ja, vielleicht magst du noch mal teilen, was du jetzt so in dir entdecken kannst, welche Energien, was wir da so noch bei dir entdeckt haben.
Ja, das war ein ganz tolles Gespräch, weil ich auch zu denjenigen gehöre, die gerne immer mal Tests gemacht haben. Einfach, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so eins der ersten, ja, oder ja, der ersten Schritte, oder die man so macht, wenn man in den Ayurveda einsteigt und dann versucht herauszufinden, genau, was bin ich denn eigentlich sozusagen? In welche Schublade in Anführungsstrichen kann ich mich denn gut einordnen? Und bei mir waren diese Tests leider nie aussagekräftig. Und das hat mich anfangs sehr verunsichert, sodass ich erstmal dem Ganzen begegnet bin, quasi indem ich mir noch mehr Tests gemacht habe. Und geschaut habe, also
Was hilft?
irgendwas muss ja an diesem Test falsch sein. Vielleicht
Ja,
hilft
klar.
ein anderer Test. Vielleicht
Ja.
gibt der mir nochmal mehr Aufschluss. Oder da kann ich mich vielleicht besser drin wiedererkennen. Und genau, tatsächlich haben die Tests bei mir immer ergeben, dass ich alles, dass alles sozusagen in mir ist. Und das, ja, und auch relativ stark ausgeprägt sozusagen. Und das fand ich total schön an unserem Gespräch, dass du mir auch gespiegelt hast, dass genau das eben möglich ist. Also es ist nicht ein Fehler des Tests oder etwas, da habe ich auch quasi mich und mein Einschätzungsvermögen habe ich dann auch hinterfragt und mich gefragt, Mensch, mache ich hier vielleicht irgendwas falsch, sodass diese Tests nicht eindeutig sind in ihrer Aussage oder in dem Ergebnis. Und das war für mich total, ja, da habe ich mich sehr gesehen gefühlt, als du mir gespiegelt hast, dass es eben auch Menschen gibt, die ja so eine Tridosha-Natur haben und das
Ja.
tatsächlich so mitbringen, weil ich das sehr spüren kann. Und ich habe irgendwann eben diese Tests komplett losgelassen und das mich einstufen wollen, sozusagen, und habe eben versucht, so wie wir es gerade schon besprochen haben, habe einfach versucht, mit dem Wissen, das ich hatte, mehr ins Spüren zu gehen und ins Fühlen zu gehen und dann zu schauen, was kann ich denn bei mir und in mir spüren? Genau, wann nehme ich zum Beispiel Unruhezustände wahr? Wann nehme ich den Perfektionismus wahr? Wann nehme ich vielleicht Verdauungsprobleme wahr oder ähnliches? Und wie kann ich damit umgehen?
Ja.
Ja.
Ja, total spannend. Also Tridosha-Typen sind selten, aber es gibt sie und es sind auch ganz besondere Typen, weil die eben diese Ausgewogenheiten, diese Grundbalance aus allen Energien haben. Ja? Und trotzdem ist es so, wie du natürlich sagst, es gibt natürlich, ist im Alltag abhängig von den Jahreszeiten, vom weiblichen Zyklus, vom Stress um uns herum, was auch immer gerade so hochkommt, gibt es immer dominantere Doshas, ne? Dann ist eben im Herbst zum Beispiel mehr das Vata-Dosha aktiv und das merken wir auch in unruhigem Schlafen, ein bisschen mehr Reizbarkeit oder auch Schmerzzuständen. Im Sommer ist mehr Pitta oder um den Eisprung mehr Pitta, ne? Oder je nachdem, was bei uns gerade so los ist. Und dass man es das einfach merkt, okay, was ist hier gerade in mir los, um mich herum los? Bin ich vielleicht in der Form von Dysbalance? Ne? Wie sieht die Dysbalance aus? Und das wahrzunehmen und dann auch noch zu reagieren, zu wissen, okay, ich brauche jetzt vielleicht gerade einfach mehr Ruhe, mehr Wärme, mehr Me-Time, mehr Bitterstoffe oder was auch immer. Ne? Das ist so schön, auf welchem, ja, wie weit du da vor allem auch schon bist, ne? Dieses Spüren, weil es ist ja am Anfang oft, dass man es versucht, dann mit dem Kopf zu klären, ne? Dass man mit dem Kopf das alles, das, ne? Das, wie wir es auch gewöhnt sind, wir wollen es verstehen und umsetzen und einen Plan haben und zack, ne? Aber ja, das ist dann schön, wenn es in dieses intuitiv-spielerische übergeht, weil dann, ja, kann man sich selbst was Gutes tun. Und haben sich denn die Erkenntnisse, dass du die Doshas so in dir entdeckt hast, hat sich da irgendwas an deiner Selbstwahrnehmung vielleicht verändert? Hast du irgendwelche Anteile in dir entdeckt, die du vielleicht vorher noch nicht so entdeckt hast? Oder ja, manchmal kommt da ja auch allein schon durch die Dosha-Analyse irgendwas in uns hoch, womit wir dann arbeiten dürfen. War das bei dir so?
Also ich glaube, ich habe darüber, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall einen besseren Bezug, wenn wir wenn ich da ein besser oder schlechter sozusagen denken möchte, einen besseren Bezug zu meinem Kapha bekommen und zu dieser Erdung und auch ein Gespür dafür, wie wichtig das für mich ist, immer wieder in die Erdung zu kommen und mich damit wirklich zu verbinden, weil ich sonst, ich kenne das sehr gut, dass ich schnell mal im Vorpreschen bin und im Machen und, und da auch gerne im Perfektionismus und so, oder dass ich mich sehr verliere und verzettel und dann tausend Ideen habe. Und ja, so Räume habe, wo die Kreativität ganz groß wird und genau, ganz, ganz viele Ideen kommen. Und ich merke, also, dass auch unabhängig von irgendwelchen Aufgaben oder vom Tun, aber dass diese Kapha-Energie in meinem Leben ganz für ganz viel Stabilität sorgt. Und da war ich sehr, genau, sehr, sehr dankbar dafür, da wirklich mal ins Spüren zu kommen, dass ich eben nicht nur, ja, tun muss oder eben ja diese Phasen habe mit den vielen Ideen und mich dann verzettel, sondern dass es einfach diese Energie in mir gibt, die auch sehr geerdet ist und überlegt handeln kann und sich zurücknehmen kann und gleichzeitig auch, also wenn ich habe das Gefühl, wenn alles sozusagen tatsächlich gut zusammenarbeitet, dann sind ganz, ganz tolle Ergebnisse sozusagen möglich. Und auch familiär hilft mir das immer sehr. Also ich habe einfach auch gemerkt, ich brauche vielleicht im Vergleich zu anderen Menschen mehr Rückzug und darf mich immer wieder mehr in diese Kapha-Verbindung holen, also in die Verbindung zu meiner Stabilität und Erdung, weil ich dann auch, dann kann ich viel stabiler da sein. Dann kann ich auch stabiler den Rahmen halten für uns als Familie. Dann kann ich meinen Kindern aus dem Herzen begegnen und die Verbindung eben auch besser spüren und in Verbindung bleiben mit ihnen. Das ist, glaube ich, wirklich was da, diesen Wert, den habe ich vorher nicht gesehen
Ja, aber das
und
ist
es auch
so.
nicht so gut spüren können. Genau.
Du hast gerade so viel wertvolle Sachen auch angesprochen und ich finde es so wertvoll, doppelt gewoggelt, dass du gesagt hast, dass es ja in dir ist, ja, dass diese Erdung und diese Stabilität und diese Ruhe und Strukturgebung, dass die ja einfach schon da ist in uns, ja. Wie oft suchen wir sie im Außen, irgendwo anders, wollen, dass andere uns unsere Ruhezeiten geben oder ne, wir suchen einfach viel zu häufig das, was wir brauchen im Außen, aber es ist alles schon da in uns. Sicherlich hat der eine mehr, der andere weniger Kapha-Energie schon in sich, ja, aber sie ist einfach da. Man kann sich einfach darauf zurückbesinnen, da andocken, sich erden, auch diese Notwendigkeit der regelmäßigen Erdung, Regeneration ist ja bei uns auch in der Gesellschaft, ja, nicht so verbreitet, ne? Wir sind ja schon sehr leistungsorientiert, Multitasking und Co. Und da diese Wichtigkeit immer wieder bei sich anzudocken, aufzutanken, um dann eben auch für alles, wofür wir so da sind, ne? Aber auch in begegnender Familie eben dann so stabil da zu sein, dass man ja da einfach ja in die Freude kommt, in die Glück kommt, in die Erfüllung kommt, in die Heilung kommt. Daraus ergibt sich alles andere. Ja, und auch was du gesagt hast, dieses Gefühl, wenn alle Energien so gleich schwingen dürfen, es ist ja Balance, ja. Und das ist diese Balance, die wir uns auch, wo wir uns selbst hinführen können. Ja, das ist ja wunderschön. Und ein Punkt, weil ich kam mir ja auch gerade noch, wo du gesagt hast, du weißt deine Kapha-Energie so sehr zu schätzen, dass ich liebe auch die Kapha-Energie und ich bin ja so Vata Pitta und auch so, ne, wie du sagst, ne, wir sind im Unruhemodus und To-Do und Hustle und mal wieder bis Perfektionismus und da kommt so ganz viel hoch. Ich habe leider nicht so viel Kapha-Energie in mir, ich hätte gern mehr und ich glaube, ganz, ganz viele Frauen in unserer Gesellschaft wünschen sich auch mehr Kapha-Energie. Ja, oder die kann man sich natürlich auch anders zurückholen, ja, durch ganz tolle erdende Maßnahmen, Entspannungstechniken, Natur, unendliche Möglichkeiten. Aber es gibt auch Frauen, die haben viel Kapha und mögen die gar nicht und wissen die gar nicht zu schätzen, ja. Also ich hab wirklich einige Kundinnen, wo wir rausbekommen, da ist viel Kapha in dir und das finden die voll doof, ne, weil jedes Dosha hat ja auch so eine Kehrseite und bei Kapha Da haben viele so ein Bild davon, ne? Kaffa, ne? Diese negative Medaillenseite. Ja, Kaffa führt zu Trägheit, zu Wassereinlagerung, zu Gewichtszunahme, zu Lustlosigkeit. Aber das ist ja alles nur Kaffa in Dysbalance. Und all diese wundervollen Eigenschaften von Kaffa, die wir uns eigentlich alle wünschen oder die meisten wünschen, die können die dann nicht sehen. Das ist so wie ich mit meiner Pita-Energie, ne, habe ich ja auch schon mal im Podcast auch schon mal erzählt, dir auch schon erzählt, dass ich so meine Pita-Energie am Anfang so abgelehnt habe, weil Pita war für mich eher so dieses, diese Wut, dieses Aufbrausen, dieses Dominante und als lieb und artig geprägtes Kind darf ich ja so nicht sein, ja, und konnte auch erst später diese positiven Eigenschaften erkennen von unglaublichem Umsetzungsvermögen, Durchsetzung, Begeisterung, Motivation, Feuer im positiven Sinne eben. Und es haben eben alle Doshas so ihre beiden Seiten. Und das ist total schön, dass du mal einmal die wertvolle Seite der Kapha-Energie uns nochmal gezeigt hast. Ja, vielen Dank dafür. Und dann lass uns jetzt einmal in die Into Being World gern eintauchen, wo wir ja beide jetzt schon einige Zeit, einige Jahre schon drinstecken. Das war ja bei dir ähnlich, dass du auch bei Dana Schwand erstmal über den Ayurveda eingetaucht bist. Ja, da war ja damals ihr Fokus noch drauf vor ein paar Jahren, denn nach und nach hat sie ja die Into Being-Philosophie entwickelt. Das Into-Being-Konzept und das finde ich so spannend. Ich bin ja dann auch ein Jahr später eingetaucht. Du warst ja direkt in der ersten Ausbildungsrunde dabei. Und ja, erzähl dir mal gern, wie du da, wie du da, ja, wie es dich da gerufen hat.
Ja, genau. Ich bin auch bei Dana gelandet über ein Kochbuch, ein alltagstaugliches Ayurveda-Kochbuch, das ich tatsächlich sogar bei so einem Gewinnspiel gewonnen habe. Und dafür bin ich rückblickend super dankbar, weil wer
Cool.
weiß, genau, ob ich da sonst ja, ne, wo ich sonst gelandet wäre. Naja, aber genau, das war so mein Anfang. Und dann hat sie ja auch also ein nächstes Buch geschrieben, Made for More, und dazu so Workshops angeboten. Und genau, und da ist sie quasi ja vom Ayurveda zum Coaching gekommen, und die Workshops haben mich einfach total abgeholt. Die haben irgendwas in mir berührt und mich einfach wahnsinnig abgeholt. Und dann habe ich damals noch die Challenge mitgemacht, die Nähe und gesunde Grenzen Challenge. Und bin da eben auch schon so mit dem Thema gesunde Grenzen und Grenzen setzen für mehr Nähe. Das war erstmal so, das habe ich in meinem Kopf gar nicht zusammenbekommen. Und damit bin ich in Kontakt gekommen. Und dann hat sie die Coaching-Ausbildung in der ersten Runde angeboten und hat auch gesagt, sie kann noch nicht sagen, was wir da machen werden. Also es gab keinen konkreten Plan. Aber ich habe einfach gedacht, ah, da habe ich Lust drauf. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie eine ganz, ganz wundervolle Tiefe bietet in dieser Coaching-Ausbildung. Und die hat mich total gerufen. Ich wollte da gerne eintauchen und habe dann gedacht, ganz egal, auch wenn sie noch nicht genau sagen kann, wie das wird und was da kommt, ich bin gespannt und ich gehe da mal all in. Und ja, das war so eine gute Entscheidung, weil die Coaching-Ausbildung wirklich auch für mich ganz, ganz viel verändert hat. Und ich vorher auch schon, ja, zwei ja, richtige Coaching-Ausbildungen sozusagen hatte. Ich habe ja auch bei ja, Jana Schaffenberg einen Ayurveda Lifestyle Coach gemacht, aber das ist ja nicht primär Coachen, da ist es ja schon auch viel Ayurveda. Und hatte aber auch schon eine systemische Coaching-Ausbildung über ein Jahr absolviert und eine Stress-Coaching-Ausbildung. Und mir ging das aber nicht ausreichend in die Tiefe. Also da haben wir vor allem auch wertvolle Techniken gelernt, auch wertvolle Fragetechniken und ähnliches. Aber irgendwie hat mir da einfach was gefehlt. Also mir fehlte da einfach wirklich die Tiefe. Und ja, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich da dem Ruf gefolgt bin, weil die Ausbildung bei Dana Schwan tatsächlich, ja, die Tiefe, das hast du ja auch erfahren,
Ja,
genau diese Tiefe irgendwie bereithält.
die Tiefe uns geben konnte, ja.
Ja.
Das ist spannend. Es ging mir damals ähnlich. Ich habe ja ein Jahr später den Ruf vernommen. zu der zweiten Runde. Also du hast ja direkt die erste Runde mit ihr mitgemacht. Und ich habe das damals auch wahrgenommen, da hat es mich aber warum auch immer noch nicht gerufen. Vielleicht hat es auch gerade in dem Moment nicht so in mein Leben gepasst in dem Jahr. Und in dem Jahr danach war dann wieder, ne, kam auch ein Newsletter rein und dachte mir so, oh! Und das hat mich so ins Herz getroffen. Ich dachte mir so, boah, ich muss das unbedingt machen. Ich habe keine Ahnung, warum. Und wir können es gerade überhaupt nicht leisten. Aber ich muss das machen, ne? Und es war so ein Ruf, wobei der Ruf war erst so ganz, ganz, ganz leise, aber so klar im Herzen. Und dann wurde aber immer lauter. Und dann dachte man so, ah ja, naja, mit der Familie und Finanzen und so geht ja irgendwie nicht, aber es muss irgendwie gehen. Und dann haben wir da auch Wege gefunden und ich bin dem Ruf auch gefolgt, ohne zu wissen, wohin er mich führen wird. Ja, also ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Ich wusste nicht mal, wofür ich es brauchen könnte. Ja, also es war so, ich fand einfach die Art, wie sie coacht, das haben wir ja auch, ne, in verschiedenen Podcasts, überall habe ich so vernommen und wahrgenommen, so, also, boah, das ist so cool, wie du sagst, so eine Tiefe dahinter. Das würde ich auch so gern können. Und wenn ich das da lernen könnte, das war wow. Und was mich auch sehr gerufen hat, war, ich liebe ja die ayurvedische Psychologie. Das ist ja neben der Frauengesundheit eines meiner absoluten Herzensthemen, auch als Schwerpunkt, was ich weitergebe. War auch letzte Woche da schön 6 Tage eingetaucht am Ayurveda Campus mit der Gruppe, mit dem Team. Und oh, das erfüllt mein Herz so sehr. Und die Into-Being-Philosophie ist der ayurvedischen Psychologie so ähnlich, ja, also im Kern so ähnlich. Und ich habe dann auch die Ausbildung gemacht und bin ja immer noch da auch, in der Welt so drin und das dann so zu seinem zu kombinieren. Denn das ist bei dir vielleicht auch, dass du auch sagst, so alles, was du auf deinem Weg so erfahren hast, gelernt hast. Ne? Wir machen das ja jetzt nicht so genau, wie Dana es zum Beispiel macht. Ja, oder ich mache das nicht so genau, wie andere Ausbilder es mir beigebracht haben. Man macht ja so oder findet ja so seinen Weg und seins und nimmt sich dann aus den verschiedenen Ausbildungen das raus, was zu einem passt, was vielleicht auch zu den Menschen passt, die zu einem kommen, was ins Leben passt, zu unseren Charakterzügen passt. Und ja, wie ist es bei dir? Was hast du da für dich rausgenommen, für dich persönlich, für deine Familie, für dein Sein und Tun?
Eine
Fängt man da an, ne?
ganze, genau, wo fange ich da an? Eine ganze Menge. Definitiv. Ich glaube, das, was ich am meisten damit rausgenommen habe, ist das Thema Verantwortlichkeit für meine Bedürfnisse und auch für meine Straßenseite. Also wirklich in Verantwortung zu gehen für meine Grenzen und auch zu erforschen, was hält mich bis jetzt davon ab, weil ich war nicht besonders gut darin, meine Grenzen offen zu kommunizieren und mich da verletzlich zu zeigen. Und ja, genau, da reinzuspüren, was lässt mich das denn aktuell nicht sagen? Oder warum fallen denn gerade auch im Familienalltag meine Bedürfnisse gefühlt irgendwie immer hinten runter? Das war, ja, ich hab die Ausbildung begonnen. Da war meine Tochter, ich glaube, knapp über ein Jahr alt. Ja, und das war schon ein Thema für mich, dass ich das Gefühl hatte, seitdem ich ein Kind habe, fallen meine Bedürfnisse völlig hinten runter. Und das war so völlig klar für mich. Das ist eben so. Und wenn ich Kinder habe, dann muss ich natürlich für mein Kind, meine Kinder, jetzt sind es ja zwei mittlerweile, da sein. Und natürlich stecke ich zurück und natürlich ist da viel Fremdbestimmung. Also es war so in meinem Kopf völlig klar, dass das so ist. Und da hat zum Beispiel die Ausbildung mich hingeführt zu schauen, dass also überhaupt erstmal eine Frage aufzuwerfen. Warum ist das denn so? Warum wähle ich gemessen am Ergebnis in meinem Hier und Jetzt, denn dass es so ist. Also warum ist das für mein System sicher? Und da ist ja immer ganz wichtig zu unterscheiden, denn natürlich bin ich nicht schuld daran, dass das so ist. Also es geht nicht um die Schuldfrage, sondern eher zu schauen, das scheint quasi meinem System Sicherheit zu geben und das scheint irgendwie ganz tief in mir fürs Überleben als wichtig abgespeichert zu sein. Also es ist eine Überlebensstrategie, zum Beispiel meine Grenzen hin und runterfallen zu lassen und meine Bedürfnisse, meine Grenzen nicht zu setzen, sie lieber zurückzuhalten oder lieber zur Verfügung zu stehen und ganz viel zu geben und über meine Grenzen zu gehen und das zu erforschen und da wirklich zu schauen, was liegt da eigentlich auf meiner Straßenseite? Also warum erschaffe ich mir diese Erfahrung? Was in meinem System führt dazu? Wo liegt die Sicherheit, die vermeintliche
Ja.
sozusagen? Und das nicht als so ist es und so muss das eben sein hinzunehmen, sondern da wirklich tiefer zu schauen. Das war und das ist auch ein fortwährender Prozess. Und das hat natürlich ganz viel auf allen möglichen Ebenen mit mir gemacht, egal ob auf der beruflichen Ebene. Ich habe dann ja auch ganz neu gewählt beruflich, war jetzt vorher an der Uni beschäftigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, wirklich in die Vollselbstständigkeit zu gehen. In meiner Partnerschaft hat das ganz viel verändert, weil gerade auch, dass ich mit meinen Bedürfnissen untergegangen bin, gefühlt. Aus meiner Perspektive habe ich natürlich auch gerne meinem Partner vorgeworfen. Und
Ja.
wenn da der Blick auf die eigene Straßenseite gelenkt wird, dann ist es erstmal super unbequem und sicher nicht angenehm. Aber es führt eben auch zu einer völlig neuen Ebene in der Partnerschaft
Ja,
und
weil
zu
es
ganz
ist
neuen Gesprächen.
dieser unangenehme Weg, ne, durch den Schmerz, durch die eigene Scham, auch wenn man es dann erkannt hat und sich und denkt so, oh, habe ich es denn früher nicht gesehen? Ja, wie konnte ich in diese Rolle reinschlüpfen, ja, auch in diese Vorwurfsrolle anderen gegenüber? Was hat es mit uns gemacht, mit der Partnerschaft gemacht? Ich würde gerne noch mal einen Schritt da zurückgehen. Ich finde, was ja auch oft schon, ist ja eine Sache, zu erkennen, dass man über die Grenzen kontinuierlich andere gehen lässt und selbst nicht so wahrgenommen wird. Aber ich finde, dass es oft schon schwierig ist, die eigenen Grenzen oder Bedürfnisse überhaupt zu kennen. Ja, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse und wo sind überhaupt meine Grenzen? Also allein das ist mir schon so schwer gefallen, weil ich war in einer ähnlichen Rolle wie du. Ja, ich wollte es allen anderen recht machen. Ich sehr harmoniebedürftig auch, Konflikte meiden, alle sollen es schön haben, ich bin dafür verantwortlich, wenn nicht ich, wer dann? Ne? Also so dieses eben. Und mir war nicht mal bewusst, wo meine eigenen Bedürfnisse sind und wo meine Grenzen sind. Also ich konnte es noch nicht mal verteidigen, weil ich sie gar nicht kannte. Ja, kanntest du deine Bedürfnisse und Grenzen vorher schon oder sind sie dir jetzt vollumfänglich bewusst oder ist es für dich auch ein Prozess oder warst du da vorher schon so weit? Wie sieht es da aus?
Das ist auf jeden Fall, glaube ich. Also das ist definitiv ein Prozess, der, ich glaube auch der nie aufhört, weil es geht ja dabei eigentlich darum, auch in den vielen unterschiedlichen Phasen des Lebens immer wieder anzudocken, mehrmals am Tag immer wieder anzudocken und zu schauen, wie geht's mir eigentlich gerade, was brauche ich jetzt? Und das ist, ich finde, das ist so ein tiefgehender Kennenlernprozess von einem selbst und ja, eigentlich ein Beziehungsaufbau und auch die Beziehung zu sich selbst, die dürfen wir immer wieder vertiefen. Aber ich finde, damit überhaupt zu beginnen, in Beziehung mit sich selbst zu gehen, in die Verbindung mit sich selbst zu gehen, das bewusst zu wählen, zu wissen, das ist wertvoll, das zu erspüren, diesen Weg einzuschlagen. Das hält einfach so viel bereit. Das hält einfach, ja, ne, also für mich hat es eine völlig neue Beziehung bereitgehalten, nämlich die Beziehung zu mir. Vorher dachte ich immer, ich wäre in Beziehung zu mir und ich würde schon viel hinterfragen und ja, mir viel Gedanken machen, auch über meine Werte. Aber ja, und sicherlich war da schon auch natürlich die Beziehung zu mir da, aber die Tiefe, die sie heute hat, ist eine ganz andere. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Also mir war vorher, es waren schon auch meine Bedürfnisse bewusst. Ich weiß noch gut, als ich dann, da war Lea, meine Tochter war, glaube ich, 7 Wochen, 6, 7 Wochen alt. Und Ich saß um 3 Uhr nachts am Küchentisch und musste Milch abpumpen, weil ich wahnsinnig viel Milch hatte. Also ich habe gestillt und hatte wahnsinnig viel Milch. Und ich weiß noch, dieser Moment, da habe ich rausgeguckt und ich habe so da wohnten wir noch in der Wohnung, und ich habe aus dem Fenster geguckt auf ein anderes Haus mit ganz vielen Fenstern und ein Fenster war erleuchtet. Und da habe ich mir dann vorgestellt, wie vielleicht eine andere Mama auch da irgendwie gerade wach ist mit ihrem Kind mitten in
Ja,
der Nacht um
und
drei.
so allein.
Genau. Ich dachte wirklich so, wo bin ich hier eigentlich reingeraten? Jetzt sitze ich hier am Küchentisch und pumpe Milch ab und habe da wahnsinnig die Fremdbestimmung sozusagen, die ich in dem Moment gefühlt habe. Die habe ich schon gespürt und ich habe schon gespürt, okay, da ist eigentlich eine Grenze erreicht. Aber genau, da in die Verantwortlichkeit zu kommen und das nochmal aus ganz anderen Perspektiven zu betrachten, eben nicht aus der, ich stehe dem machtlos gegenüber und muss das irgendwie ertragen oder muss da irgendwie meinen Weg mitfinden oder muss mich arrangieren. Ja, das hat bei mir ganz viel verändert.
Ja, das ist so wertvoll. Ist ja eigentlich auch ein dauerhafter Balanceakt, ne? Weil natürlich ist man trotzdem Mama und ich weiß, du bist eine ganz wunderbare Mama und gibst ja auch als Familienbegleiterin da ganz viel ja, Tolles an andere Familien weiter. Und das heißt ja nicht, dass wir Grenzen, Unterschied, wir setzen ja nicht Grenzen und verweigern dadurch anderen etwas oder verweigern uns als Mutter oder geben dem Kind nicht, was es möchte oder braucht. Das ist ja manchmal so, dann denkt man so, okay, ich setze Grenzen und schließe die Tür zu und bin jetzt 2 Stunden hier für mich und macht da draußen, was ihr wollt. Also du hast da einen ganz wundervollen Weg gefunden, was wahrscheinlich auch täglich, ne, immer wieder neu erspüren, was braucht der andere, was brauche ich, wie können wir uns gegenseitig geben, wie kann mein Partner oder wie kann ich mir anderweitig Hilfe holen, um Hilfe fragen, ist ja auch immer ein großes Thema. Du hast ja auch einen tollen, ich glaube, da ist gerade auch einen laufenden, tollen Kurs dazu, einen tollen Online-Kurs mit Thema Grenzen setzen. Magst da gerne noch mal was teilen, wie du diesen Balanceakt schaffst, ja, so, dass es sich für dich und für die Familie stimmig rund anfühlt und du trotzdem deine Grenzen setzen kannst. Vielleicht hast du da noch einen oder anderen Tipp für Frauen, die in ähnlichen Situationen vielleicht auch gerade zu Hause sind.
Ja, genau, gerade, also aus dem Thema ist eben auch dieser Kurs entstanden. Home heißt der Kurs, weil es eben ja mir wichtig ist, da aufzuzeigen, genau, dass Grenzen immer auch ein Weg sind, also das Erspüren unserer gesunden Grenzen und das Erspüren unserer Bedürfnisse ist eigentlich ein ganz toller Weg zurück nach Hause, zu uns nach Hause. Denn nur wenn wir gut verbunden sind mit unseren gesunden Grenzen, dann ist es auch sicher. Dann können wir Sicherheit für uns schaffen. Denn wenn wir auf diesem Standpunkt stehen von natürlich kann ich meine gesunden Grenzen kommunizieren, liebevoll, zugewandt, aus dem Herzen, dann kann ich auch darauf vertrauen, dass ich mich in diesen Grenzen sehe, dass ich mich darin wahrnehme und höre und wertschätze und diese eben auch nach außen geben kann. Und das bedeutet, dass sie auch nach außen hin sichtbar werden und dass andere dann eben auch meine Grenzen sehen können. Denn ganz oft befinden wir uns ja unbewusst in Mustern, die dazu führen, dass wir eigentlich hoffen, dass der oder die andere unsere Grenze sieht und die Verantwortung dafür übernimmt und vielleicht sieht, dass ich eigentlich eine Pause bräuchte oder dass ich eigentlich gerne Verantwortung abgeben möchte, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich mache hier alles alleine oder immer bleibt alles an mir hängen oder dass ich das Gefühl habe, ich muss es hier allen recht machen, um die Harmonie sicherzustellen, aber eigentlich warte ich die ganze Zeit darauf, dass mein Partner und meine Partnerin sieht, ich bräuchte meine Pause oder ich brauche Zeit für mich. Oder ich komme am Tag gar nicht dazu, mal ja, zu essen, zu trinken. Es sind ja manchmal wirklich schon die Grundbedürfnisse, die gar nicht erfüllt sind, die gar nicht abgedeckt sind. Und da wirklich zu erspüren, solange ich die Verantwortung für meine Grenzen an andere abgebe und die Sicherheit nicht da ist, dass meine Grenzen sichtbar für andere sind, dann ist das auch gefährlich. Dann können diese Grenzen einfach überschritten werden, weil der andere oder die andere, weil mein Gegenüber diese Grenze einfach gerade gar nicht sieht und vielleicht denkt, es ist okay für mich. Und da das Potenzial zu sehen, ja, wirklich für sich zu sorgen und diese Sicherheit sich selbst zu schenken und sich darin zu sehen, in diesen eigenen Grenzen, ist so kraftvoll und macht einfach so einen Unterschied und kann einfach für unfassbar viel Nähe sorgen, egal ob zum Partner oder zur Partnerin oder auch zu den Kindern. Weil oftmals sehen wir uns ja auch von unseren Kindern nicht oder fühlen wir uns auch von unseren Kindern nicht gesehen und denken dann, Mensch, die sind undankbar oder ich gebe hier so viel, ich bin den ganzen Tag für dich da, kannst du jetzt nicht einmal mitmachen? Oder kannst du das jetzt nicht einfach mal alleine machen? Oder kann das jetzt nicht einfach mal funktionieren? Also oft haben wir ja auch so, ne, so Denkweisen in uns, die dann auch bei den Kindern einfach zu ganz viel Distanz führen, weil wir denen eigentlich vorwerfen, dass sie unsere Grenzen nicht sehen und vergessen dabei, dass wir ja, dass wir unsere Grenzen selber nicht sehen und sie eben nicht kommunizieren, dass die Grenzen nicht klar sind. Und das liegt ja ganz oft daran, dass wir einfach bestimmte Erfahrungen zum Thema Grenzen in unserer eigenen Kindheit gemacht haben und Grenzen als nicht sicher erfahren haben, entweder weil uns Grenzen gesetzt wurden als Kind und das aus der Härte passiert ist, also aus der Wut, aus der Abwertung, aus dem, ne, aus der Schuld, also verknüpft mit Schuld, mit Scham, mit dem Gefühl, ich werde hier gerade klein gemacht, ich werde irgendwie bewertet, also was ganz Klassisches. Ist ja sowas wie, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Und darin steckt ja eigentlich gar nicht so viel offensichtliche Abwertung oder ähnliches, aber es steckt eben ganz viel Machtgefälle darin. Und dieses Machtgefälle war ja noch vor ein paar Jahrzehnten völlig selbstverständlich, dass wir aus diesem Machtgefälle mit Kindern sind. Also aus dieser Bewertung von, ich bin eben der Kuchen und wenn ich spreche, dann hat mein Kind natürlich Pause. Dann haben die Krümel halt Pause. Also das war so die Denkweise und die Art, wie auf Kinder geblickt wurde. Da ging es ja nicht darum, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Und dementsprechend haben wir oft eben einfach, weil das Bewusstsein auch bei früheren Generationen ja oft gar nicht so da war und das Thema Gefühle begleiten und so weiter einfach gar nicht den Raum eingenommen hat, den es heute so langsam ja einnimmt, haben wir Grenzen ganz oft aus der Härte erfahren. Also da wurde geschimpft, da wurde gedroht, da haben sich die Eltern größer gemacht, die haben das vielleicht aus der Wut kommuniziert, mit viel Lautstärke vielleicht, haben wir Grenzen als etwas sehr Bedrohliches wahrgenommen. Vielleicht waren wir verängstigt, wenn uns Grenzen gesetzt wurde, wenn wir Nein gehört haben. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder die Frage, wie wurde auf mich reagiert, wenn ich eine Grenze kommuniziert habe als Kind? Und auch da, wenn wir das, weil oft, wenn wir darüber nachdenken, haben wir so gleich so emotionale oder psychische Gewalt vor Augen und wir brauchen nicht tatsächliche Gewalterfahrungen sozusagen, sondern das ist ja im ganz Kleinen, das ist, durfte ich aufhören zu essen, wenn ich satt war? Durfte ich meine Jacke ausziehen, wenn mir zu warm war? Wurde ein Nein von mir irgendwie gehört? Wurde mir da gespiegelt, es ist okay, dass du das gerade nicht möchtest? Was ja nicht zwangsweise bedeutet, dass das so angenommen werden musste, sozusagen. Aber aus welcher Haltung heraus wurde mir begegnet, wenn ich mich mit einem Nein gezeigt habe, wie auch immer das aussah?
Ja, was macht das mit mir, ne? Wie, ja, was bleibt da auch in mir?
Ja, genau. Und das ist, da dürfen wir wirklich an die ganz kleinen Dinge sozusagen denken, ne? Musste ich meiner Oma unbedingt einen Kuss geben, obwohl ich eigentlich in mir gefühlt habe, dass ich dieses Küsschen nicht geben möchte?
Ja.
Ne? Oder wurde ich dazu gezwungen quasi? Wurde dann gesagt, naja, aber dann ist die Oma total traurig, wenn du ihr kein Küsschen gibst.
Ja.
Und das sind die kleinen Erfahrungen, in unserer Kindheit, die dazu geführt haben können, je nachdem, wir haben dann natürlich ganz individuelle Erfahrungen gemacht, dass dieses Thema Grenzen einfach mit einer gewissen Unsicherheit in unserem System belastet ist, weil wir vielleicht gelernt haben, egal ob ich Nein sage, ich muss da sowieso immer wieder drüber gehen. Also dieses Nein in mir hat gar keinen Bestand. Und dann gebe ich vielleicht die Verantwortung für das Nein ab und spüre das gar nicht mehr, habe die Verbindung dazu gar nicht mehr, weil im Außen sowieso immer quasi festgelegt wurde, wo meine Grenze ist. Ne, weil ich sowieso, weil ich die Jacke anhaben oder weil ich die Jacke anziehen musste, obwohl ich das Gefühl hatte, mir ist warm, weil ich aufessen musste, weil es wichtig war, weil es meinen Eltern wichtig war, dass ich aufesse.
Ja, und so kann man ja auch gar nicht seine eigenen Grenzen entwickeln und kennenlernen, ja. Wenn man
Ja.
als kleineres Kind vielleicht noch gesagt hat, okay, mir ist jetzt warm, ich will die Jacke ausziehen, dann sagt jemand anderes, nee, du behältst die an, sonst wirst du krank.
Ja,
So
genau.
kann ich ja nicht, kann ich ja meine Grenze nie austesten, nie entwickeln
Ja.
und nie weiterentwickeln. Und das ist das, was dann auch wahrscheinlich resultiert als Erwachsener, dass man seine Grenzen, Bedürfnisse nicht mehr kennt
Ja.
und allein deswegen auch die schon gar nicht verteidigen kann, ja, oder abstecken kann oder anderen bewusst machen kann, ja. Und das ist so der erste Step, erstmal sich hinzusetzen, überlegen, okay, was habe ich für Bedürfnisse und wann und wie geht es mir gerade? Vielleicht bin ich gerade erschöpft und warum bin ich erschöpft? Ne? Was bräuchte ich denn jetzt? Und kann ich mir das nehmen? Darf ich mir das nehmen? Darf ich mir das zugestehen? Also
Ja.
da erstmal anfangen mit sich. Und dann kommt natürlich der nächste Step, der natürlich auch unglaublich viel, ja, viel Mut braucht auch, ja, dann in diese, dieses nach außen hin deutlich machen, mit anderen drüber reden, ja, auch ist wirklich schwierig, also ein schwieriger Start oft erstmal, ne, so diesen ersten Step zu gehen auf seinen Partner, mit dem man vielleicht schon viele Jahre zusammen ist und es war eben immer so, ja, und jetzt auf einmal zu sagen, so, nee, du, das passt für mich jetzt nicht mehr so oder ich habe da erkannt, ne, das ist irgendwie anders und auch da zu gucken, ne, es steckt auch so in uns, ein Gefühl, ich will nicht abgelehnt werden, aus der Gruppe nicht ausgestoßen werden. Und das natürlich mit Verlustangst, von der Unnatur her auch mit Todesangst. Ja, wenn wir aus der Gruppe ausgestoßen, dann wären wir vor vielen tausend Jahren, hätten wir nicht überleben können. Also sind wirklich solche Urängste dahinter, sowas anzusprechen und da diesen Mutschritt zu gehen. Aber er lohnt sich so sehr. Du hast ja gesagt, dieses Sicherheitsgefühl, was man dann selbst bekommt. Ich finde, es ist aber auch ein, oder wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ein Sicherheitsgefühl fürs gesamte Familienkonstrukt, Freundeskonstrukt, Job, wer auch immer, weil alle anderen sind ja auch sicherer, ja, wenn
Ja.
sie deine Grenzen kennen. Wenn Kinder unsere Grenzen nicht kennen oder der Partner nicht kennt, dann gibt es vielleicht doch irgendwann eine Explosion oder unterschwellig Dauergroll, ja, der zu Emotionen, zu Schwingen, zu Distanz führt, was ja noch viel unsicherer ist als die vermeintliche Sicherheit, die wir bezwecken wollen, indem wir lieber nichts sagen. Also das ist
Ja.
so ein All-Inclusive-Sicherheitspaket, was man dann eigentlich für alle eröffnet und auch für die Kinder natürlich eröffnet, indem sie schon ganz anders groß werden dürfen, ja, indem sie eben ihre Grenzen kennenlernen dürfen, ja. Das ist so, und sich ausprobieren dürfen, ohne dass wir ihnen sagen, wo ihre Grenzen zu sein haben, weil wir es eben so gelernt haben. Wir wissen ja, wie der Hase läuft, ne?
Ja, genau.
Also, ja.
Ja,
Vielen
und
Dank.
auch das, was du sagst, genau, da kommt mir gerade noch ein Gedanke. Genau, und uns in unseren gesunden Grenzen auch erleben dürfen. Also wie funktioniert das denn, wenn Mama ihre Grenzen kommuniziert oder Papa oder in der Beziehung? Wie funktioniert es denn, in konstruktive Prozesse einzutauchen, in denen sich alle irgendwie dann gesehen fühlen, die sich alle einbringen? Und genau, das ist ja gerade auch das, was du sagst, wenn wir eigentlich Grenzen oft so nicht aussprechen, uns zurückhalten, dann ist da natürlich ganz viel Unsicherheit mit verknüpft, weil wir gar nicht greifbar sind. Also wir geben ja gar nicht uns rein, wir zeigen uns ja nicht. Nur was denke ich gerade wirklich? Wie stehe ich wirklich dazu? Wenn ich mich mit meiner Entscheidung, mit dem, was ich fühle, zeige, ne, was fühle ich denn wirklich? Was macht mich denn aus? Was ist mir denn wichtig? Und genau das wird ja für den anderen gar nicht spürbar, egal ob für unseren Partner oder die Partnerin oder auch für die Kinder, die uns ja auch so gerne kennenlernen wollen und uns so gerne spüren wollen und wirklich mit uns, mit unserem wahrhaftigen Ich sozusagen in Verbindung sein wollen. Und so, wenn wir uns da zurückhalten, das Gefühl haben, wir müssten uns immer wieder zurückhalten, immer wieder wählen, das nicht auszusprechen, was wir eigentlich denken zum Beispiel, dann ja. Dann lernen uns unsere Kinder in unserem eigentlichen Kern, in unserem eigentlichen Wesen gar nicht kennen.
Ja. So, so schön. Und Kinder wollen, dass wir glücklich sind. Ja, Kinder
Ja.
wollen eine glückliche Mama, dann werden auch sie glücklich. Und was mir auch gerade noch kommt, dass ja, wenn wir uns selbst zugestehen, unsere Grenzen zu entdecken und zu kommunizieren und abzustecken, das darf ja auch, ne, das wird sich auch wandeln im Prozess, je nachdem, was gerade im Leben auch so ansteht, dann erlauben wir das ja anderen auch. Also mir ging es auch, bevor ich so in diese Prozesse eingetaucht bin, oft so, dass ich von anderen auch nicht so gerne Grenze gehört habe, ja. Zum Beispiel Nein von der Schwiegermutti, nee, heute kann ich mal nicht auf dein Kind aufpassen, ja. Allein dieses Nein, was ich selbst ja nicht getraut habe, auszusprechen oder meine Grenze zu zeigen, habe ich ja dann wiederum auch anderen nicht zugestanden. Oder ich wollte es von anderen nicht hören. Also das ist ja dieses Wechselspiel, ja. Wenn ich sage, okay, ich habe Bedürfnisse, ich habe Grenzen, die kann ich setzen, dann erlaube ich ja auch anderen, dass sie auch ihre Bedürfnisse und Grenzen stecken dürfen und auch mal Nein sagen dürfen, ja. Und dass man das dann in bester Absicht anerkennt und den anderen dafür eigentlich beglückwünschen und hochpreisen müsste, dass er das oder sie das tut.
Ja, und dann geht es so wirklich ins Füreinander.
Ja.
Also ich muss gerade an einen Moment vom Wochenende, vom letzten Wochenende denken. Da habe ich einen Kurs gegeben am Vormittag und dann bin ich runtergegangen und mein Mann kam mir entgegen und hat dann gleich gesagt, kannst du bitte den Mittagsschlafspaziergang mit unserem kleinen Sohn übernehmen? Ich brauche mal kurz Ruhe. Ich werde jetzt reingehen, dann werde ich unsere Kleine hier vors Tablet setzen, eine Serie anmachen. Ich brauche mal kurz Raum, um durchzuatmen. Das war heute Vormittag mit beiden Kindern, war irgendwie was ziemlich viel und ich brauche jetzt kurz diesen Raum für mich. Und da habe ich auch nochmal so festgestellt, ah, was für eine Veränderung, weil früher hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Früher hätte ich auch den Mittagsschlafspaziergang übernommen. Aber ich hätte eine Bewertung darüber gehabt, dass er sich diesen Freiraum nimmt.
Ja.
Also ich hätte gedacht, wahrscheinlich sowas wie, ich mache hier doch sowieso viel mehr als du. Warum glaubst du denn jetzt, dass du dir mal hier einen Freiraum nehmen musst? Oder du machst doch sowieso nicht so viel und jetzt bist du mal 2 Stunden mit den Kindern alleine. Und
Ja.
dann brauchst du natürlich gleich eine Pause. Also ich hätte irgendwie von meinem inneren Erleben her hätte ich wahrscheinlich eine Bewertung dazu gehabt, dass er sich damit zeigt. Und das liegt natürlich nicht an ihm, sondern daran, dass ich viel in der Realität war, eben sehr viel zu tun, ne, sehr viel Verantwortung zu tragen. Und das Gefühl hatte, ich habe hier tendenziell mehr Verantwortung, er hat weniger Verantwortung. Also wenn ich da aufgerechnet habe, sozusagen, was wir jeweils so geleistet haben über den Tag, habe ich auf jeden Fall immer gewonnen und er nicht.
Das geht, glaube ich, vielen Frauen so, diese Rechnung,
Ja, genau.
ne?
Und damit gehen ja bestimmte Bewertungen einher.
Ja.
Und genau, weil ich mir das eben auch nicht erlaubt habe, meine Grenze da offen zu kommunizieren, mich verletzlich zu zeigen mit dem, was ich brauche, hatte ich bei ihm, wenn er das getan hat, auch immer eine Bewertung darüber. Und dann bist du ja, obwohl im Außen ja nichts anderes ist, also sowohl mit der Bewertung in meinem Innern als auch jetzt, habe ich diesen Spaziergang gemacht. Aber dadurch, dass ich die Bewertung heute nicht mehr habe und ihm das erlauben kann, ist die innere Wahrnehmung eine völlig andere und die Nähe, die wir in unserer Beziehung leben, weil natürlich möchte ich, dass mein Mann glücklich ist, natürlich möchte ich, dass es ihm gut geht. Und wenn er sich so verletzlich zeigt mir gegenüber und sagt, ich brauche gerade Raum für mich, natürlich bewerte ich das nicht, sondern stehe da an seiner Seite, weil ich eben Partnerschaft leben möchte, weil ich das so schön finde, dieses Team zu sein. Und das ist eben was völlig anderes, sich das gegenseitig zu erlauben und sich diese Räume zu schaffen und füreinander da zu sein und sich zu stärken. Das ist eine völlig andere Erfahrung.
Wow, ich kriege hier gerade eine ganz warme, schöne Gänsehaut, was da alles möglich ist, ne? Wenn man den Weg geht, also für
Ja.
ein Selbst, für die Familie, für die Partnerschaft, für Folgegeneration. Und dafür sind wir ja auch da, um das, ja, das immer weiter zu verbreiten. Und du hattest wohl einen Punkt noch kurz angesprochen, den ich gerne mal aufgreifen möchte. Wir hatten ja kurz das Wort Mut einmal in den Mund genommen. Und du bist ja auch vor kurzem einen sehr, sehr mutigen Schritt gegangen, ähnlich wie ja auch ich ihn letztes Jahr gegangen bin. Also unsere Parallelen sind wirklich ja, immer wieder überraschend. Und du bist ja auch den Mut gegangen, dich aus deiner Festanstellung zu lösen, um in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Kannst du da noch mal
Genau.
beschreiben, wie der Prozess so für dich war? War ja wahrscheinlich auch nicht so leicht, da Bedürfnisse, Grenzen zu sehen, zu stecken, dich neu auszurichten, dich daraus zu lösen. Das ist ja nicht so leicht.
Ja, definitiv. Weil ich auch mit der Berufswahl, die ich vorher getroffen habe, eben einen bestimmten Karriereweg sozusagen eingeschlagen habe, der für mich vorher wahnsinnig wichtig war, der mit ganz viel Wichtigkeit aufgeladen war. Also ich habe nach meinem Studium gewählt, an der Uni zu bleiben, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als Dozentin. Also ich war in der Lehre tätig, habe angehende Lehrkräfte sozusagen ausgebildet, auch in meinen Seminaren, weil ich Lehramt studiert habe. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Genau, und habe eben auch promoviert und fand das oder habe die Promotion begonnen, sagen wir es mal so. Genau, und das war wahnsinnig wichtig für mich und ja, einfach ein Thema, was ich ganz, ganz spannend fand, zu dem ich da auch promoviert habe oder die Promotion begonnen habe. Und dann habe ich Kinder bekommen und dann hat das schon begonnen, alles so ein bisschen zu wackeln. Also ich habe einfach gemerkt, mit den Kindern haben sich meine Prioritäten völlig neu sortiert. Und das, was vorher so wichtig erschien, diese akademische Karriere, meinen Doktor zu machen, ja, auf Konferenzen zu gehen, das hinaus in die Welt zu tragen, was ich mir da alles so überlegt hatte, das erschien dann durch die Kinder einfach viel weniger wichtig. Und trotzdem bin ich da noch dabei geblieben, obwohl ich gemerkt habe, okay, das macht ganz viel mit mir und das ist natürlich einfach auch ein Prozess. Das ist ja kein Schalter, der sich umlegt, sondern wirklich ein Prozess. Und genau, nebenberuflich habe ich dann Ausbildung gemacht, also auch zur Familienbegleiterin, weil ich einfach gemerkt habe, ach Mensch, in unserem Familienleben stellen sich noch mal ganz neue Fragen zum Thema Schlafen, Stillen, Beikost, ne? So die klassischen Themen zum Thema kindliche Entwicklung. Und da wollte ich noch mal vertieft eintauchen. Und ja, mit jedem Step auf diesem Weg und mit jeder auch Weiterbildung sozusagen, die ich noch mal in dem Bereich gemacht habe. Und mit der Arbeit in dem Bereich und im Austausch mit anderen Müttern, mit Vätern, mit Paaren, habe ich gemerkt, dass ich daraus ganz viel ziehe, dass das einfach eine ganz, ganz tolle Arbeit ist. Und trotzdem war der Weg wirklich, die Uni loszulassen und auch die Promotion loszulassen, war ja ein schwieriger Weg für mich. Einfach weil ich das Gefühl hatte, ich lasse auch einen so, so großen Teil meiner alten Identität los. Also ich lasse die Ricarda los, der halt dieser akademische Werdegang ganz, ganz wichtig war. Und auch die Themen, die in meine Promotion so eingeflossen sind, ja, die Themen so, so wichtig waren, die diese Themen in die Welt hinaustragen wollte. Und jetzt sehe ich ein, oder jetzt konnte ich mir einfach immer mehr erlauben zu sehen, es gibt da kein besser oder schlechter. Also die Themen, die ich heute in die Welt tragen möchte, die liegen mir einfach am Herzen und ich darf da wirklich auf mein Herz hören. Und in meiner Bewertung war es eben, und das wurde mir dann natürlich im Außen auch erstmal gespiegelt, dass eben auch viele gesagt haben, ja, du hast jetzt so lange studiert und du bist diesen Weg gegangen und willst du das nicht zu Ende bringen? Und ist das jetzt nicht verschenkte Lebenszeit oder sind es nicht verschenkte Kompetenzen sozusagen, die du jetzt gar nicht mehr einfließen lässt? Und das ist eben nicht so. Aber da brauchte ich auch erstmal eine Zeit, um das zu erkennen und mir das auch wirklich zu erlauben, weil das alles hat mich ja hierhin geführt und das alles hat mich ja auch geprägt auf dem Weg. Und ja, das war. Ja, ich finde, das ist wirklich ein Weg. Also gerade dieses Loslösen aus dem Job, es ist ja nicht nur ein Loslösen aus dem Job, sondern wirklich auch ein Loslassen von einem großen Anteil der eigenen Identität, der einen so lange begleitet hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann dich gerade so sehr fühlen, weil ich genau durch die gleichen Gefühle und Herausforderungen innen und außen gegangen bin, ja, diese Identität auch für mich als Ärztin loszulassen, als Frau Doktor in meiner Rolle, in meiner wissenschaftlichen Rolle. Man hat ja das Gefühl, man ist das, ne? Man ist, identifiziert sich so sehr mit dieser Rolle und mit seinem bisherigen Weg und da auch da so nach und nach herauszufiltern. Zum einen, war das wirklich mein Weg, ja, wessen Fremderwartung habe ich vielleicht auch damit erfüllt oder erfülle ich immer noch? Sind es wirklich meine Werte? Ist wirklich mein Wert jetzt hier die Anerkennung an der Uni und da die Karriere? Es gibt ja so viele Fremdwerte auch, die wir übernommen haben. Was sind wirklich meine Werte? Zum anderen aber es in Liebe gehen zu lassen, ja, also in Liebe und auch in Dankbarkeit los, oh, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. So in Liebe und Dankbarkeit loszulassen, weil dieser Weg, den wir da gegangen sind, uns ja hierher geführt hat. Ja? Ohne diesen Weg wären wir nicht hier und ohne diesen Weg wären wir nicht die Ricarda, die Anne, die jetzt hier sitzt mit all dem unglaublich wertvollen Wissen im Hinterkopf und im Herzen. Und wir haben einfach wirklich, ich habe ja auch fast 3 Jahre gebraucht, um diesen Mutschritt zu gehen, aber das Wissen und der Sog des Herzens einfach immer, immer größer als die des Kopfes. Ja? Und es wird gewinnen, wenn man lernt, dahin zu fühlen, hinzuspüren und dann wird alles so viel, ja, so viel schöner und lichtvoller. Und all das, was wir eben davor gegeben haben, was du auch gerade gesagt hast, das finde ich auch so wertvoll, weil wir können ja die Werte, die wir vielleicht damals da geben wollten, ja, zum Beispiel an meiner Rolle als Ärztin, ja, diese Nähe, Heilung, Empathie, alles, was ich da geben wollte, kann ich ja jetzt genauso geben. Ich kann nicht mehr alles so geben. Ich kann jetzt keine Gerätetechnik mehr liefern, ja, oder irgendwelche tollen radiologischen Fachbücher oder was auch immer, ja. Aber das ist die Frage, ob ich das wirklich brauche, ob das wirklich mein Weg ist oder ob ich die Werte, die ich da geben wollte, jetzt eben auch auf eine andere und vielleicht für mich noch viel stimmigere Weise in die Welt tragen darf. Ja. Dann, ja. Teil doch zum Abschluss gerne noch einmal mit uns. Du bist da jetzt selbstständig als Coach, als Familienbegleiterin. Ja, was machst du? Was kann man bei dir bekommen? Mit welchen Menschen arbeitest du zusammen?
Ja, ich arbeite vor allem mit Müttern oder eben auch Elternpaaren zusammen, die es anders machen wollen, als sie es selbst in ihrer Kindheit erfahren haben. Also die einfach merken, im Umgang mit ihren Kindern, auch völlig egal, wie alt die sind, möchte ich eine andere Qualität nochmal erschaffen. Oder ich habe für mich erkannt, ich möchte in meiner Partnerschaft mich mehr mit meinen Grenzen zeigen. Ich möchte meine Gefühle wirklich zulassen können. Ich möchte die halten können. Ich möchte mich in meinen Gefühlen begleiten können und in diese Beziehung zu mir selbst und die Verbindung zu mir selbst investieren und darüber eben auch in die Verbindung zu meinen Kindern oder zu meinem Partner, zu meiner Partnerin. Also zu den Menschen, mit denen ich eben auch in Beziehung stehe. Genau, mit den Menschen arbeite ich gerne zusammen, die sich einfach mehr füreinander wünschen. So oft geraten wir, egal ob mit unseren Kindern oder eben auch mit dem Partner, ins Gegeneinander. Und ja, das Füreinander, dass sich, ne, das wirklich ein Team bilden, im Schulterschluss stehen, einen stabilen Rahmen, liebevollen Rahmen gestalten für die Kinder. Das ist was, was mir ganz, ganz stark am Herzen liegt. Und genau, dafür gehe ich los in ganz unterschiedlichen Formaten sozusagen. Also ich biete eben auch Abstillkurse an. Da geht es eben auch viel um das Thema Gefühle begleiten beim Kind, die eigenen Gefühle begleiten, wirklich sich erlauben, diese Grenze zu spüren, mit der eigenen Grenze loszugehen. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall nochmal den Grenzenkurs anbieten, also Home. Der liegt mir besonders am Herzen. Das war jetzt auch ganz toll zu sehen, was dafür, vor allem immer über 3 Monate hinweg, was da passiert.
Ja.
Ne, wenn wir wirklich auch mal eine Zeit lang diese Begleitung wählen. Und natürlich biete ich auch eine 1:1 Begleitung an, also zu den ganz individuellen, eigenen Themen, einen ganz tiefen Einstieg. Genau. Und ja.
So schön,
Ja,
ja.
das ist wirklich so
Genau.
schön. Du kennst es ja auch, es ist wirklich so eine schöne, erfüllende Arbeit.
Genau. Und ich werde dich auch noch mal in den Shownotes verlinken. Man findet dich ja unter Ricarda Schnur familienbegleitung.de, ne, das ist deine Website.
Ja.
Und ich glaube, Instagram war Ricarda S unterstrich Familienbegleitung.
Ja, ich hab den Namen geändert, einfach nur
Ah.
zu Ricarda.schnur, weil es
Ah,
einfacher zu
okay.
finden ist. Genau.
Ja.
Ja.
Aber das verlinke ich nochmal.
Das ist
Dann
super.
können dich auch all die, ja, die Menschen finden, die dich jetzt finden möchten, die sich heute ja, inspiriert und angesteckt gefühlt haben von dem tollen Austausch. Ich fand es so, so wertvoll, weil das Thema Grenzen setzen, ich finde, es ist so ein Kernthema, ja, in allen Bereichen, ja, mit einem selbst, mit allen Menschen, die einen umgeben, mit allen Lebensbereichen. Das ist so, so wertvoll und es ist so, oh, so befreiend auch, ne, weil man da den Weg geht, die Mutschritte geht. Und
Ja.
ja, so toll, dass du dafür da bist und da die Menschen begleitest. Und was du ja auch noch vorhast, wo wir ja auch wieder Parallelen entdeckt haben, du planst ja auch einen Podcast.
Ja.
Wäre wahrscheinlich auch dann bald, ich weiß nicht genau, kannst du nochmal sagen, für wann du eventuell den Start anvisierst, aber natürlich auch dann super viel drin sein wird zu all den Themen, die wir heute angesprochen haben, zum Thema Familie, Rolle als Mama, als Partnerin, Grenzen setzen, Bedürfnisse, all-inclusive, all deine Themen.
Genau.
Das
Genau, wahrscheinlich startet der im Mai. Das ist
ist ja nicht mehr
angepeilt.
lang.
Genau. Kinderjahre wird er heißen und ich freue
Ja.
mich da wirklich auch so sehr, weil ich immer wieder merke, Instagram ist eine tolle Plattform. Genau, die kennst du ja auch und nutzt es so toll. Und ich finde, gleichzeitig ist es so, da ist nicht so viel Tiefe möglich und diese Podcast-Folgen, die geben einfach nochmal die Möglichkeit, eine ganz andere Tiefe zu wählen.
Ja.
Ja, genau. Deswegen ruft mich das sehr und ich mag es einfach gerne, tief in Themen einzutauchen, so wie du
Ja.
ja auch. Und deswegen
Oh.
glaube ich, ist es wirklich ein ganz tolles Format.
Ah, so schön. So ein schöner Abschluss nochmal, diese Tiefe in Podcast-Folgen. Das habe ich heute auch so sehr gespürt. Ich hatte ja Gänsehautmomente und Kribbeln in mir. Und es war so, man kann da so tief eintauchen. Natürlich hat man auch mehr Zeit, hier mal auszutauschen, als man auf Instagram in ein Reel reinschreiben könnte. Ja, hier haben wir so viel
Ja.
Zeit, aber auch dieses, was da mitschwingen darf. Ja, diese Energien, diese Verbindung, das, was wir in die Welt geben möchten. Das kann eben auch hier direkt, ja, über den Podcast in die Welt, in die Ohren, vor allem in die Herzen, ihr Lieben. Ja, lasst heute alles
Ja.
tief in die Herzen einwirken. Hört die Folge gern auch nochmal und nochmal und nochmal. Man hört immer mehr, ne, je öfter man sich mit dem Thema beschäftigt. Und ja, seid mutig, geht da rein. Es lohnt sich so sehr, nicht nur für euch selbst, wie wir heute festgestellt haben, sondern auch für all eure Lieben, alle
Ja.
Lebensbereiche und sogar alle Folgegenerationen. Also wirklich ein großer Invest und Gewinn für alle. Gut, liebe Ricarda, ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast warst und freue mich sehr auf alles, was wir von dir noch sehen, hören, erleben werden. Und ja, wünsche dir dafür alles, alles gut. Und ich denke mal, unsere Wege, die werden sich immer wieder verbinden und kreuzen und connecten. Und ja, darauf freue ich mich auch.
Darauf freue ich mich auch so sehr. Danke, dass ich da sein durfte und danke für das schöne Gespräch.
Sehr, sehr gern. Ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei unserem wundervollen Austausch. Also ich durfte für mich heute auch so, so viel mitnehmen. Ich werde mir die Folge auch noch mehrmals anhören, glaube ich, weil es immer noch auch in mir mal tiefer einwirken kann. Ich glaube, was Ricarda ja auch gesagt hat, ne, das Thema hört ja auch nicht auf. Ja, unsere Grenzen, Bedürfnisse, die werden sich immer wieder wandeln. Wir können immer noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer gehen, noch mutiger da reingehen. Von daher ist es ein Prozess, wo natürlich auch ich und wahrscheinlich jeder irgendwie drinstecken, mal tiefer gehen kann. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gern mit all deinen Lieben. Ich denke mal, dieses Thema wird sehr, sehr viele Menschen, Frauen, Mamas, Partnerinnen interessieren. Und lasst uns gern ein Like auch da. Abonniert den Podcast. Schaut doch gern ab Mai nach Ricardas Podcast Kinderjahre. Schaut da rein. Abonniert auch den Podcast gleich und den Shownotes. findet ihr noch die Kontaktdaten, wie ihr zu Ricarda findet. Na dann, alles Liebe für euch und bis zum nächsten Mal. Eure Anne.